Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Heute mit dem zweiten Teil des Gespräches mit Horst Seiger, der tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt gibt und damit Gänsehautmomente garantiert. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Meine Damen und Herren, ich begrüße wieder zu einer neuen Folge Gasgeflüster. Wie immer an meiner Seite der Michel und mit dem verbindet mich jetzt seit letzter Woche, seit ihr das letzte Mal eingeschaltet habt, nämlich noch was ganz Besonderes, denn er hat mich am Sonntag seit langem mal wieder besucht und hat auch Bier mitgebracht. Und nach 3-4 Bier ist es jetzt so, dass ich auch im Kurzhaarclub bin, denn Michel hat spontan die Haarschneidemaschine bei mir angesetzt, damit wir jetzt beide mit unseren Geheimratsecken auch noch ähnlicher aussehen. Und damit herzlich willkommen. Hallo Michel.
Hallo Jan. Zum Glück ist noch ein dritter aktiver junger Mann mit uns am Start, der inzwischen, glaube ich, auch die Haare regelmäßig rasiert hat. Horst Seiger, ich begrüße dich recht herzlich zu unserem zweiten Teil, ja, zum Horst Seiger Spezial.
Ja, hallo zusammen. Freut mich.
Horst, hallo. Wie geht's dir? Im Hintergrund wieder Kind und Tamara, diesmal die Tür direkt von Anfang an aufgelassen, richtig?
Ja, nein, die sind gerade in dem Moment jetzt reingekommen, genau zum Start, richtig, und nehmen gerade ein bisschen Spielzeug mit und spielen dann da drüben in der Küche weiter.
Ja, alles klar. Du hast wahrscheinlich die ganzen Mini-Mopeds bei dir im Büro versteckt und dein Nachwuchs kommt vorbei und holt sich dein Moped zum Spielen, nehme ich an.
Also Büro und Spielzimmer ist der gleiche Raum. In der Ecke steht der Computer, aber das ganze Zimmer ist eigentlich Spielzimmer, so wie der Rest des Hauses Spielhaus ist, ja.
Wird denn der Nachwuchs schon vorbereitet auf die großen Fußstapfen des Vaters?
Ja, Fußstapfen. Wir haben nur 43er Schuhgröße, das ist nicht so groß. Ja, aber was soll ich sagen? Ich denke, er kann auch irgendeine andere Sportart auswählen, wo vielleicht weniger Aufwand dahinter ist und auch cool ist. Weil er soll wegsurfen, das wäre doch was.
Ja, das wäre ja, was. Wäre wahrscheinlich auch im Sinne deiner Frau, könnte ich mir vorstellen.
Ja, da sind wir schön am See, am Boot und ja. Und ich denke, die Sonnencreme kostet da vielleicht ein bisschen weniger als wie die Reifen und Motorrad und so weiter. Und wir müssen nicht weit fahren, 20 Minuten sind wir am Wallensee.
Jetzt wäre es natürlich noch kritisch, wenn einer von deinen Sprösslingen beides für sich entdeckt, und zwar Motorradfahren und vielleicht irgendwie Windsurfen, und dann sagt, hey Papa, ich starte jetzt auf der Isle of Man und fahre nochmal zwei Wochen früher hin, gehe erst 2 Wochen Windsurfen und dann starte ich die Trainingswoche auf der TT. Also da würde sich der Kreis dann auf jeden Fall wieder schließen.
Ja, so komisch, wie sich das anhört. Ich weiß nicht, wie ich das aushalten würde, wenn da jetzt einer von meinen Jungs auf der Isle of Man startet. Ich weiß nicht, wie meine Frau das gemacht hat, dass sie das aber. Sie hat gesagt, sie hat einfach eine andere Einstellung zum Leben aufbauen müssen. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder will man es machen oder nicht. Und wenn man es machen will, dann muss man eine positive Einstellung dazu haben und nicht immer mit Tränen in die Augen komplett aufgelöst, nervlich darauf warten, dass es endlich vorbei ist, weil dann hat man nichts davon. Und das Gute daran war, dass sie sich auch in die Insel und in das Rennen und in das Ganze verliebt hat, und dadurch hat es auch eine ganz eigene Atmosphäre bekommen, oder? Ansonsten, wenn du jetzt jemanden hast, der immer nur Angst hat, dass du es nicht überlebst und dich das spüren lässt, dann kannst du dich selber nicht mehr auf die Sache konzentrieren.
Da sind wir nämlich auch schon wieder voll dabei, weil damit haben wir ja auch in der letzten Folge aufgehört. Da hat es uns noch erzählt von deinem ersten Rennen, die ersten Geh- bzw. Fahrversuche auf der Isle of Man. Seither gehörst du da ja, wenn man so will, zum Bereich der Routiniers, kann man schon fast sagen, und hast sicherlich viel dazugelernt, kennst sicherlich auch einige Abläufe da. Aber ja, wie hat sich das denn seither entwickelt? Wie ist es mittlerweile so, wenn du jetzt nochmal zur Isle of Man fahren würdest, immer noch mit dem gleichen Gefühl wie damals vor der ersten, oder hat sich das irgendwie radikal verändert?
Ja, das ist jetzt schwierig, gell, weil ich die Frage gar nicht durchschaut habe. Aber ich glaube, ich bin so ein Routinier, das ist nur, weil ich so alt bin. In Wirklichkeit ist es so, ich bin 2013 das erste Mal dort gewesen und habe dann zweimal nicht teilgenommen, wegen einmal den rechten Ellbogen gebrochen, einmal das linke Handgelenk gebrochen. Und ja, 2020 hat es auch keine mehr gegeben. Also von 2013 bis 2019 minus zwei, dann bin ich vielleicht, weiß nicht, fünfmal gefahren oder so. Und noch viermal die Classic TT gefahren. Und ja, viele dort fahren 20 Jahre lang oder so weiter. Und in Wirklichkeit bist du ja zwei, drei Jahre lang wie ein Newcomer. Auch im zweiten Jahr hat mir der Chef dort immer gesagt, Horst, du bist Newcomer, vergiss das nicht. Weil das Problem ist, im zweiten Jahr denkst du, jetzt muss ich muss viel besser fahren wie letztes Jahr. Im ersten Jahr ist er eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen, weil wir sind ganz wenig zu fahren gekommen. Und ich habe, was weiß ich, 123,8 Meilen geschafft. Das war nicht schlecht, das war schnell. Und im zweiten Jahr denkst du, du musst viel schneller fahren, oder? Du kennst das ja schon und dann hast du wieder Training und so weiter. Jetzt. Da denkst du, ja, da muss ich ja locker 126, 127 Meilen fahren. Aber in Wirklichkeit war es so, dass ich an meine Zeit vom ersten Jahr schwer herankommen bin und ich bin auch dann so mit Brechstange gefahren und das ist ja nicht gut ausgegangen, oder? Das war na, der gratis Hubschrauberflug, aber das war auch schon alles. Das war die ganze Belohnung, die ich dort gehabt habe und Riesenglück, dass ich es überlebt habe. Und, aber es war so, ich bin ja, im zweiten Jahr bin ich von der Nordwest 200 wieder auf die Isle of Man natürlich. Und auf der Nordwest 200 habe ich gerade für einen neuen Streckenrekord für Stocksportmotorräder aufgestellt. Und da habe ich mir gedacht, ja, jetzt habe ich den Michael Ratter und die alle anderen dort quasi gezeigt, dass ich schneller bin wie sie. Das kann ich jetzt da gleich fortsetzen auf der Isle of Man. Und mit der Einstellung bin ich dort losgefahren. Aber das ist nicht so leider. Und ja, es ist schwierig. Es ist schwierig. Du musst einfach fahren und dann schauen, was dabei rauskommt. Aber du kannst nicht fahren und versuchen, etwas zu erzwingen.
Jetzt hat sich für dich die Sache ja nach dem, ich sag mal, etwas schwierigen Jahr 2014, da bist du ja, glaube ich, sogar zweimal gestürzt, einmal im 600er Training und dann in der Senior TT, wo es dann auch also mit sehr, sehr, sehr viel Glück zugegangen ist, weil du einfach an einer extrem schnellen Stelle gestürzt bist und ja eigentlich mit einem blauen Auge sprichwörtlich davongekommen bist, ne? Hat sich die Sache eher im Nachgang sich für dich noch entwickelt? Du hast die Classic TT ja angesprochen. Da bist du mit deiner besten Platzierung Zweitplatzierter geworden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da muss ich jetzt nochmal so an diese Entwicklung, wie du es jetzt beschrieben hast, anknüpfen. Wie kommt das denn, dass man dann schnell und gut fährt und dann wirklich eben vorne mitschwimmt? Ist es dann irgendwie mehr Gelassenheit, entspannter an die Sache rangehen? Oder was macht so dieses Geheimnis des Schnellfahrens auf der Insel aus?
Ja, ich weiß nicht. Der Classic TT bin ich mit der Egli Vincent 500 gefahren. Da hat es halt so, das hat halt so vibriert und Ding, das ist ein Einzylinder 500er. Da bin ich in der Klasse, wo ich mitgefahren bin, war man motorisch ziemlich unterlegen gegen die Zweizylinder, die dort fahren auch. Und, aber es war cool, da habe ich das erste Mal einmal die Rennstrecke gesehen. Ja, und das zweite Klasse, wo ich gefahren bin, war Superbike und da habe ich auf einer 750er Kawasaki, so Baujahr 91 so eine Art. Und der Motor und das Zeug, das ist schon richtig gut gemacht. Das hat über 150 PS am Hinterrad, das ist Wahnsinn. Man darf ein bisschen aufbauen, man darf jetzt 2 mm Übermaßkolben verwenden. Vorher war das nicht so. Da war nur 1,5 mm erlaubt und ich habe aber 2 mm drin gehabt. Das haben sie natürlich ausgebaut und beanstandet bei mir und beim Rest von allen ZXR 750 Fahrern. Und dann ist der William Dunlop oder so als 15 Platzierter oder so, hat dann einen Pokal gekriegt. Aber nein, was wollte ich eigentlich sagen? Es ist so, das Motorrad ist ganz anders zum Fahren. Du fährst es, es gibt keine Elektronik, nichts. Du musst wirklich mit der Gashand musst du das Motorrad schön fahren. Du kannst nicht einfach das Gas aufreißen oder so weiter. Du musst es schön aufziehen. Du musst mit Gefühl fahren, so wie ich es halt gelernt habe, wie ich jung war. Irgendwie ist es anders. Und das hat einfach von Anfang an, haben diese Classic Bikes haben mir, ich war mit denen viel schneller, als wie ich mich gefühlt habe. Und mit den modernen Bikes habe ich mich viel schneller gefühlt, als wie ich eigentlich war. Es ist mir ein Rätsel, wie viel schneller die anderen oft fahren können. Wie mich der Michael Dunlop einmal überholt hat, gleich nach Start, also nach dem Start. Und ich wollte schon nicht vorher im Starten ins Training, aber er hat da schon so gelacht und hat mich noch vorgewunken. Und dann ist er hinter mir gestartet, 10 Sekunden. Und dann wieder an mir vorbeigefahren ist, dann, ja, ich muss sagen, das war unglaublich. Ich weiß nicht, ob ich mit euch habe. Für mich war so viel Risiko drinnen in die 3-4 Kurven, wo ich hinter dem war, dass ihm fast die Strecke ausgegangen ist, dass er den Oberkörper wegnehmen hat müssen, den Lenker links auslassen hat müssen, damit den Oberkörper wegdreht, damit er nicht in der Bande einschlägt und so Zeug. Und das bei großen Geschwindigkeiten, Grieber Castle, das ist, ich weiß das nicht, aber es muss können sein, weil sonst würde er nicht so lange überleben, so viele Jahre. Aber für mich war es einfacher, mit den Oldtimern ist es einfacher für mich, überraschend schnell zu fahren, als wie alles aus den modernen Technik rauszuquetschen, die da drinnen ist. Ja.
Also kann man auf jeden Fall da schon mal sagen, Michael Dunlop oder überhaupt die Dunlops an sich sind jetzt nicht deine großen Vorbilder, wenn es um das Thema Isle of Man oder überhaupt Motorradfahren geht.
Ja, es ist nur mehr der Michael über. Der William war noch, oder sein Bruder, und der aktiv gefahren ist, aber dann leider tödlich verunglückt ist, was mir irrsinnig leid tut, weil er war noch bei uns. Ich habe den eingeladen gehabt für die Swiss Moto und dann haben wir halt ein paar Tage bei uns zu Besuch gehabt und es ist, ja, der erste Eindruck von ihm war immer ganz komisch, weil er hat nichts geredet, war so zurückhaltend und er hat die einfach irgendwie so liegen lassen, so links liegen lassen, aber in Wirklichkeit war er ganz anders, er war so ein herzlicher Mensch und für ihn, er hat nicht diesen Fanatismus gehabt wie der Michael und ich weiß es nicht, ja, es ist mal schade, wenn er nicht mehr ist, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber ja, jetzt ist es wieder ein anderes Thema. Ja, aber der Michael Dunlop, muss ich sagen, da steckt schon was dahinter. Ja, das ist Wahnsinn, was der da alles rausquetscht. Und keine Ahnung, wie er das macht, wenn ich ehrlich bin, weil auf der Rennstrecke selber ist er dann wiederum nicht so schnell. Oder besser gesagt, ist er ein bisschen langsamer wie ich.
Meinst du, das ist am Ende des Tages so eine mentale Sache? Weil was ich mich jetzt gerade frage, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht wieder so ewig lange Fragen stelle mit irgendwie drei Unterfragen dazwischen drin. Ich bin dafür bekannt, dass die meisten dann irgendwann nicht mehr folgen können. Aber worauf ich hinaus wollte ist, wir haben jetzt hier schon ein paar Mal so anklingen lassen, dass es ja einfach sehr gefährlich ist. Wir wollen aber gar nicht dieses Fass öffnen, ist das jetzt hier ein Selbstmordkommando oder nicht. Das wird an anderen Stellen schon oft genug immer diskutiert, wenn man über die Isle of Man spricht. Aber was ich doch immer sehr faszinierend finde, jetzt spricht man über irgendwelche Schicksalsschläge. Wir haben angefangen mit deinem Unfall. Aber wenn wir dann weiterreden, dann bist du immer sehr, sehr schnell wieder sehr fokussiert auf das eigentliche Rennen. Gibt es da irgendwie einen Trick für oder ist das so eine Art Mensch, die man dafür sein muss, weil wenn ich Motorrad fahre auf einer Rennstrecke und mich überholt jemand, dann bin ich meistens schon so vollgepumpt, dass ich überhaupt nicht mitkriege, wer da jetzt gerade an mir vorbeigefahren ist.
Ja, also die Konzentration ist schon 100% auf dem Rennfahren und dem Ding. Aber wenn du jetzt so eine Trainingsrunde hast, dann kann schon sein, dass du das jetzt nicht mit 100% angehst. Überhaupt am Anfang der Trainingswoche auf der Isle of Man, da gehst du so ein bisschen locker an und schaust, dass du mal reinkommst. Das ist aber in Macau das Gleiche. Wenn du dorthin gehst und du probierst gleich in den ersten Runden da irgendwas rauszuquetschen oder so, das geht nach hinten los. Ab und zu, wenn man so hart fährt oder so, denkt man, fährt extrem aggressiv, um schneller zu werden. Das auf so Strecken wie in Macau oder auf der Isle of Man funktioniert das nicht. Und man muss sich Zeit lassen, dass man in so einen schönen, was weiß ich, wie sagt man da, Groove reinkommt, damit man einfach, ja, das wird von alleine schnell, das muss dir nicht schnell vorkommen, ja.
Aber hast du denn während des Rennens so das Gefühl, dass du wirklich dann auch ans Limit gehst oder ist man dann schon noch so, dass man sagt, so okay, ich habe immer noch so 1-2% im Normalfall übrig oder wie gehst du daran?
Also es ist Es ist ganz einfach, wenn du noch spätestens im Rennen, aber im Rennen, da hast du alle Trainings, alles hinter dir und im Training hast du ja schon ein paar Mal, bist schon ein paar Mal das Risiko eingegangen, damit du einfach eine gute Trainingszeit hast. Weil du am Ende des Tages schaust du ja trotzdem auf die Zeit. Und wenn du jetzt auch nur mal, sagen wir am Anfang, nur mit 80% oder 90%, oder 80 ist vielleicht untertrieben, aber mit 90% fährst und dann schaust auf die Trainingszeit und denkst, ah, so ungefähr 10 Sekunden oder was, könnte jetzt schneller fahren, das ist so und so viel, wäre da, nein, da muss ich noch ein bisschen, da muss ich noch ein bisschen nachlegen und so, und dann versuchst du schon nochmal im Training, versuchst schon nochmal an dein Limit zu gehen. Aber das ist, wir reden hier vom persönlichen Limit und nicht dem Limit vom Motorrad, von den Reifen oder von der Strecke. Und das Problem ist dort auf so einer Strecke wie auf der Isle of Man, die 60 Kilometer, das Limit der Strecke herauszufinden. Das ist echt so schwierig, weil mit einer falschen Bewegung oder mit einer falschen, sagen wir mal, mit einem falschen Move vom Motorrad, das irgendwo einmal mehr aufschaukelt oder sonst was, kann das sein, dass die einfach die Strecke ausgeht mit 250 und mehr km/h. Und das geht natürlich nicht gut aus.
Und Wie ist das denn, sag ich mal, gestaltet von der Art und Weise, wie man da auf der Insel oder grundsätzlich beim Road Racing vielleicht Motorrad fährt? Du hast das schon angedeutet, so in Bezug auf diesen Aha-Erlebnis beim Northwest 200, wo du gesagt hast, okay, man muss mehr in den Rassen stehen beim Road Racing, einfach um mehr Gewicht nach vorne zu bekommen und das Motorrad halt einfach mehr zu belasten. Jetzt fährst du ja auch nicht nur Road Racing, sondern bist ja auch in der Langstrecken-WM unterwegs, bist ja auch so grundsätzlich viel auf dem Rundkurs. Unterscheidet sich sonst irgendwie so grundsätzlich die Art und Weise, ein Motorrad zu bewegen und ein Motorrad zu fahren, weil du gerade angedeutet hast, du versuchst es halt nicht ans Limit zu bringen, was man auf der Rennstrecke ja theoretisch schon macht.
Ja, das ist so. Auf der Rennstrecke ist es ein bisschen anders. Wenn dir irgendwann einmal, wenn du übers Limit kommst und dir geht die Rennstrecke aus, dann stellst du halt das Motorrad auf und fährst über die Curbs oder sonst wo oder ins Kiesbett rein. Aber das gibt es dort nicht. Ne? Das gibt es auf der Isle of Man nicht oder so und so. Und beim Road Racing. Und von dem her tastet man sich heran und dann versucht man, gibt man sehr wohl 100% spätestens im Rennen. Und auf der Rennstrecke, da macht man das natürlich schon früher. Das ist eigentlich eine Rennstrecke. Wie lang ist so ein Kurs? Zwischen 1 Minute 30 und 2 Minuten, oder? Da gibt es nachher, weiß auch nicht. Von den 17 Kurven gibt es nachher 6 Kurven, wo du vielleicht ein bisschen was rauskitzeln kannst, wenn du sie so oder so anfährst oder da Gas gibst. Wenn du gut drauf bist, habe ich schon gesehen, Leute, die komplett neben der Ideallinie herumsurfen und richtig schnell sind und andere fahren die perfekte Ideallinie, sind aber halt einfach, sind einfach nicht so schnell und fahren ein bisschen weniger Kurvengeschwindigkeit, sind ein bisschen später am Gas und sind nachher nicht so gut drauf oder sind nicht so schnell. Aber auf einer Rennstrecke ist es viel einfacher, ans Limit der Strecke zu gehen. So viel einfacher als wie auf einem 60 Kilometer Road Racing, wo es so viel Buckel, so viele Schläge hat. Dann kommst du das nächste Mal zu der Kurve. Es ist inzwischen 18 Minuten vergangen und 60 Kilometer und 250 andere Kurven waren da. Und du kommst das nächste Mal hin und denkst, ja, ich müsste versuchen, von ein bisschen weiter außen anzufahren, aber das letzte Mal hat es da so ein Schlagloch gehabt, wie komme ich da drüber, die anderen fahren da doch drüber und dann schaust du wieder ein paar Onboard-Videos an und die einen fahren drüber, die anderen nicht und ja, es ist so schwierig, es ist so schwierig, du kommst an und du fährst und wenn du dort was ausprobierst, eben wie gesagt, nur ein Meter, andere Linie oder ein halber Meter, dann kann passieren, dass es einfach nicht gut ausgeht. Das heißt, du musst einmal mit nicht 100% drüber fahren, schauen, wie es sich verhält und dann kannst du schneller und schneller fahren. Aber wie gesagt, spätestens im Rennen, ich denke, man gibt 100%. Du musst schon so viel nicht passen am ganzen Motorrad, am Setup, am Gefühl, dass man nicht 100% gibt, aber es... Ja, die 100%, die haben bei mir nie was mit der Platzierung zu tun gehabt. Man denkt sich oft, ah, er will nicht mehr. Nein, er kann nicht besser. Ja, das ist so oft, das ist, ab und zu geht alles von allein, von Anfang an. Du kommst hin und es läuft. Das macht dir keine Mühe. Und es gibt keine Probleme. Das nächste Mal kommst du hin und bist viel besser vorbereitet und es läuft nicht. Und du bist halt irgendwo hinten nach und du weißt gar nicht, wann ans Rill liegt, oder? Aber es ist echt schwierig. Es ist so viel Gefühlssache, es liegt so viel im Kopf drinnen. Und wenn das Motorrad ein bisschen gröber nicht passt, dann kannst du machen, was du willst, dann wirst du nicht schnell sein. Aber wenn das Motorrad nur ein bisschen nicht passt und die Rundenzeiten passen überhaupt nicht, dann liegt es wahrscheinlich an dir selber. Ja?
Mhm. Aber du hast jetzt ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen, es gab die Situation, weiß nicht, ob du dann an den 100% warst oder auch nicht, wo es auf jeden Fall mal schief gegangen ist. Gab es denn da im Anschluss für dich das Gefühl, dass du dann, also ich meine, auf der Rennstrecke ist es da ja so, da ist ja alles sicher, in den meisten Fällen rutschst du irgendwie weg, stehst wieder auf und reparierst dein Motorrad, fährst weiter. Wie war das für dich nach diesen Situationen?
Ja, es war ganz, ich kann es dir ganz genau erzählen. Ich bin ja dort mit der 600er gestürzt, das haben mir alle gesagt, Governors Bridge, einfach aufpassen, es ist so rutschig dort außen, weil das wird das ganze Jahr nicht befahren, nur beim Rennen dort. Und wenn du weiter außen ausholst, da bleibt es feucht, da ist grünes Moos auf der Straße, das ist rutschig wie Eis. Und genau, ich habe mir gedacht, und habe dort ausgeholt und bin schon am Boden gelegen. Ja, gut. Und dann habe ich mir auch ein bisschen zurückgenommen, habe gedacht, aha, ja, ich kann doch nicht, weißt, kann doch nicht anders fahren als wie die Schwerkraft. Und dann bin ich aber im Rennen, im letzten, in der Senior, habe ich vergessen, den Gang rausnehmen beim Boxenstopp und somit hat sie die Kette nicht nachgedreht und er hat das Hinterrad, wir haben 20 Sekunden verloren oder was beim Hinterradwechsel. Und dann hat mich so geärgert und alle, die ich vorher mühsam überholt habe, haben mich wieder zurück überholt. Und ja, hat mich wirklich geärgert und ich bin dann so aggressiv gefahren, dass ich den Unfall einfach provoziert habe. Oder? Einer hat mich überholt, der war viel schneller wie ich und bin ich dann nachgefahren. Und ich habe einfach meine Augen nur mehr auf dem gehabt und habe die Rennstrecke total ausblendet. Bin in die Kurve rein und bin schon aufs Gas, bevor ich überhaupt den Ausgang der Kurve gesehen habe. Und habe schon auf die andere Seite umgelenkt, weil ich gedacht habe, der Randstein war gar nicht da für mich. Ich wollte einfach den anderen nachkommen und ich war so voll mit Frust vom verlorenen Boxenstopp oder vom Verhalten, dass ich dann ja über meine Verhältnisse gefahren bin. Ganz einfach, so ist es. Und dann habe ich den Randstein taschiert und dann ja, bin ich nach vorne abgestiegen, ungefähr mit 220, 230 km/h, glaube ich, so circa. Und habe einfach den letzten Strohballen erwischt vor einer Hauseinfahrt. Wenn ich den nicht erwischt hätte, wäre ich genau 90 Grad, also direkt im rechten Winkel in eine Mauer rein. Dann wäre es aus gewesen mit mir. Und ich bin dann die Straße runtergeflogen, so 120, 150 Meter. Bin dort liegen geblieben und ich habe gar nicht viel angeschlagen, einfach ein bisschen an der Mauer. Und die Mauer ist so scharfkantig, dass meine Daytona-Stiefel, die hat es aufgeschnitten wie mit Rasierklingen. Unglaublich. Aber mir ist nichts Großartiges passiert, außer ein paar gebrochene Rippen und so halt. Eher Kleinigkeiten. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, ich lebe noch. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Jetzt bin ich da gestürzt und ich lebe noch. Und dann habe ich gedacht, ich bin einfach froh, habe es überlebt und jetzt ist fertig. Das ist fertig Rennfahren, oder? Und dann bin ich im Hubschrauber drinnen gewesen mit den Ärzten. Und die Ärzte waren Deutsche, zwei Deutsche. Und er sagt, hey, das war Wahnsinn, dass du das... Weil immer, wenn sie da gerufen werden, zu dem Ort, dann geht es immer schlecht aus. Weil es ist kein Sturzraum und es ist nur Mauer und es ist so schnell. Also das ist nicht gut. Ja, und dann habe ich mir schon gedacht, nein, wenn ich jetzt noch im Spital liege und meine Frau kommt besuchen, dann sage ich mir nichts von dem, dass ich jetzt aufhöre zum Fahren. Dann im Spital war schon wieder alles anders. Dann war schon der ganze Schock weg. Und ja, für mich war klar, dass ich weitermache. Und so war das damals.
Und du meinst, ja, das wäre vielleicht anders ausgegangen, wenn du nicht so die Ursache des Unfalls so hättest benennen können. Also jetzt habe ich rausgehört, klar, Messer zwischen den Zähnen. Und das war dann am Ende des Tages so für dich auch die Ursache, dass es überhaupt so weit gekommen ist.
Ja, sicher. Es war 100% meine eigene Schuld. Ich hab das rausprovoziert. Und sie haben mir noch vor dem Rennen, hat mir, weil ich eben so blöd gefahren bin, weil ich, wie gesagt, eben der Nordwest 200 ist so gut gelaufen und danach habe ich glaube, ich bin der größte Roadracer, den es gibt. Und dann bin ich dort losgefahren und ich habe nichts auf die Reihe gebracht. Also ich habe keine Rundenzeiten zusammengebracht, keine guten. Und das habe ich dann versucht mit harten Fahren zu meistern, aber das ist nicht passiert. Und vor dem Rennen ist der Chef, der Paul Phillips, Chef von der DT, noch zu mir gekommen und hat gesagt, Horst, vergiss nicht, du bist noch immer ein Newcomer. Weil ihm andere Fahrer schon gesagt haben, dass sie hinter mir nach waren und dass ich so aggressiv gefahren bin. Und das ist halt schwierig auf so einer Strecke, ja.
Jetzt hast du ja deine Erfahrung auf der Isle of Man gesammelt, du bist in Macau unterwegs gewesen, du bist ja auch, was vielleicht viele nicht so wissen, auch sprichwörtlich am anderen Ende der Welt unterwegs gewesen, du bist die Suzuki 3 Series in Neuseeland gefahren, auch eine ganz, ganz spezielle Road Racing Serie, so im Dezember über Weihnachten, und daneben bist du ja auch noch, wie wir es ja auch schon angedeutet haben, in der Langstrecken-WM unterwegs. Grundsätzlich sind das ja aber unabhängig voneinander stattfindende Veranstaltungen. Und es sind auch, ich sag mal, eher ja, Rennserien und Rennveranstaltungen, die nicht so viel Aufmerksamkeit haben. Das heißt, die Teams oder die Konstellationen, in denen du da unterwegs bist, damit kannst du ja jetzt kein richtiges Geld verdienen. Wie schafft man denn überhaupt in deiner Position es über so viele Jahre dieses Rennsportleben in der Konsequenz zu leben, wie du es jetzt einfach die letzten Jahre tatsächlich gemacht hast?
Ja, für mich war es einfach, weil ich habe nie was gehabt und somit habe ich nie was ausgeben können. Immer wenn ich irgendwas gemacht habe, egal was, wenn ich mir ein Auto gekauft habe, dann habe ich damit ein Geld verdienen müssen. Weißt du, dann du gehst ganz anders an die Sache heran. Und ich sehe das oft, ich habe das oft gedacht an Leute, die eigentlich gut Geld verdienen und so, die haben natürlich dann, ja, sie kaufen das und das und das und das war's dann, das Geld ist weg, aber sie würden nichts machen dafür. Und ich habe es halt müssen anders angehen, oder? Ich habe kein Geld gehabt nie und ich wollte immer was haben und dann, du machst alles, damit du es finanzieren kannst. Das heißt, bevor wir die ersten Rennen gefahren sind oder so, dann machst du halt irgendeine Teamvorstellung, ladest alle ein, die können alle freiwillige Spende reinwerfen, dann sieht einer wieder, ah, das ist cool, was der macht, der steht voll dahinter, komm, ich unterstütze dich ein bisschen, kriegst du gar nicht durch Reifen oder zwei, gut, dann kommen die nächsten, dann machst du Grillfest und gehst zum Fleischhauer, sagst, hey, komm, mir gibt's nicht die Zeitung und so, gib mir doch ein paar Würste und ein paar Steaks gratis oder so. Und so geht es dahin, oder? Wir haben einfach ganz viel gemacht, damit wir das uns leisten haben können. Und das Schöne ist halt dann, wenn du halt ein bisschen bekannter bist, dann, dass du halt von den Firmen auch Materialunterstützung kriegst, wie von Metzeler und so. Und das war halt für mich so viel wert, dass das der Yamaha Austria, damals Metzeler oder Pirelli auch, und dann kannst du das machen. Aber es ist schwierig, wenn mir Junge fragen, ja, ich brauche einen Sponsor, weißt du, wie ich einen Sponsor kriege? Ja, das ist wirklich ganz einfach, weil es kommt nicht aufs Resultat drauf an. Es kommt nur darauf an, dass die Leute die sympathisch finden, dass die Leute sehen, du machst was dafür, du stehst dahinter, du willst deinen Traum verwirklichen. Und wenn die das sehen, weil jeder hat irgendwo Träume und viele können es nicht ausleben und einen Teil davon kann es ausleben, wenn sie irgendjemanden unterstützen, der das dann auch durchziehen kann. Oder? Und dann findet man mal, man findet Unterstützung, man kriegt Unterstützung. Du musst halt einfach ganz klein anfangen. Du fängst an bei deiner eigenen Lokalzeitung in deinem eigenen Dorf, gehst hin und sagst, hey Jungs, mein Traum ist, ich möchte Rennfahrer werden, könnt ihr da ein bisschen was schreiben? Ich mache das und das und das. Die meldet mich, ist egal wo, bei irgendeiner Track-Day-Rennserie für Einsteiger an. Je mehr, dass du Newcomer bist, je weiter, dass du weg bist vom Weltmeistertitel, desto interessanter ist es für die, dass sie darüber schreiben, wie einer seinen Traum verwirklichen will. Und mit den Zeitungsberichten, weil die sind natürlich alle froh, dass sie etwas zum Schreiben haben, weil sonst müssen sie ja nichts machen. Ne? Also da haben sie ja endlich mal ein Thema. Und mit dem Ganzen schaust vielleicht, schreib auch noch irgendein, was weiß ich, irgendeine Motorradzeitschrift irgendwas drüber. Aber in Wirklichkeit ist wichtig, dass daheim die Lokalzeitung was drüber schreibt. Mit dem gehst du dann überall hin, dann gehst zum Fleischhauer, dann gehst zu dem hin und egal was, du kriegst überall was zusammen und zum Schluss kriegst du Unterstützung zusammen, wenn du wirklich dahinter stehst.
Das ist ja auf jeden Fall sehr inspirierend. Da sollten sich, glaube ich, einige ein Beispiel daran nehmen. Mich würde jetzt interessieren, Michael hat es ja schon eingangs erwähnt, du bist ja schon jetzt echt lange Zeit dabei. Ist denn sozusagen dein täglich Brot immer noch dasselbe gewesen oder hast du dann mit zunehmender Bekanntheit, mit zunehmendem Engagement in diesen ganz großen Serien, sage ich mal, die Arbeit da ein bisschen zurückschrauben können oder ist es immer noch so, dass du wirklich Tag für Tag darum kämpfen musst, dieses Hobby und diesen Beruf in deinem Fall weiter ausführen zu können?
Ja, das war lustig. Ja, da in dem Haus, wo ich jetzt wohne, da, das gehört dem Adi Volvent, oder? Adi Motor, da habe ich 7 Jahre gearbeitet, hier in Liechtenstein. Und ich habe natürlich, er hat es ja auch genau gewusst, ich war der Mechaniker drin, er war im Büro draußen. Natürlich habe ich ganz viel Zeit am Computer verbracht, meine Sachen zu regeln und zu organisieren. Also während der Arbeitszeit. Und es ist halt so geworden, dass man, wenn man so viel Landstrecke und da und dort und überall unterwegs ist und dann bin die Schweizer Meisterschaft noch 2 Jahre gefahren oder noch länger und so weiter, dann irgendwann langt die Zeit hinten und vorn nicht mehr. Und dann haben wir immer das halt zurückgeschraubt. Zuerst 100% Mechaniker, dann 80%, dann 60% oder so. Und dann zum Schluss, ja, dann haben wir halt einfach aufgehört mit dem. Und ich bin 3 Jahre bei Motorsport Schweiz als Journalist tätig gewesen auf einmal. Also aus einem Mechaniker in einer 20-minütigen Einschulung am Computer ist ein Journalist geworden, ein Motorradjournalist. Ja. Und ja, aber das habe ich dann ein paar Jahre gemacht und danach habe ich eigentlich nur noch die ganzen Rennfahrersachen gemacht. Die Leute glauben immer, ja, beim Rennfahren Geld verdienen. Nein, im Gegenteil, das Rennfahren hat immer Geld gekostet. Aber ich habe halt andere Sachen machen können, wie diese Fanreisen. Und wenn du, was weiß ich, 90 Leute mit hast an die Nordwest 200 und bei jedem bleiben dir, was weiß ich, 150 Euro oder so über und dann gibt dir noch irgendwer was und kauft noch ein T-Shirt von dir und so weiter. Und das Ganze läuft in den Verein rein, muss einen Verein gründen, damit es auch steuertechnisch abgeregelt ist, alles und so weiter, was da reinkommt. Und dann funktioniert das. Aber ja, man kann nicht das anfangen, wenn die Basis fehlt. Und die Basis, die war einfach da, weil wir einfach eine super Fanbase haben. So viele Leute, wo da, die das gefallen hat, was wir machen und die immer schon mitwollen. Und das ist natürlich, das ist super für die, wenn die mitkönnen. Und für uns ist es super gewesen, weil das auch ein großer Teil war von den finanziellen Aufwendungen. Und dann habe ich natürlich auch so Sachen gemacht wie ein Garagenbrunch, also da im Frühjahr und dann ein Barbecue im Herbst und so weiter. Und da kommen auch irgendwo zwischen 100 und 200 Leute. Und dann verkaufst du wieder ein paar T-Shirts, dann kommt wieder einer in den Fanclub rein und gibt dir ein bisschen Kohle und so weiter. Und es ist halt Zusammensammeln von ganz vielen kleinen Sachen ergibt dann das, dass du das durchführen kannst. Wenn du dann auch so das Glück hast, so dass ich habe eine gute Unterstützung von Kawasaki gehabt, dann zurück zu Yamaha. Und das war natürlich fantastisch. Ich bin ja schon 25 Jahre X Lederkombis gefahren, also immer schon meine ganze Karriere lang. Und die haben auch so viel, da ist so viel drumherum noch. Das sind eigentlich große Firmen nachher, wo du als Yamaha Riding Akademie, als Coach mitfahren kannst, wo ich den Yamaha R3 Cup betreuen habe dürfen. Wenn ich für Metzeler, sagen wir, der Werbefilm für den M9 RR auf der Isle of Man gedreht worden ist, wäre es dort mit dem Motorrad gefahren, ich. Und das sind überall halt auch andere Beträge, die sind auch was durch Arbeit. Es ist Arbeit. Es ist Arbeit, aber nur bist halt selbstständig. Und die Leute denken nachher, wenn du nicht einer geregelten Arbeit nachgehst, dass du ja, vom Rennfahren leben kannst, aber das ist nicht so. Es ist nur immer so, dass man fürs Rennfahren lebt. Und es ist auch egal, wenn du wirklich einmal irgendein Glück gehabt hast und hast irgendwo, was weiß ich, 5.000 Euro oder irgendwas gekriegt, dann bin ich sicher noch in der gleichen Nacht am Computer gewesen und habe irgendwas gekauft oder bestellt, was 7.000 Euro gekostet hat, weil ich gedacht habe, nein, das muss ich haben, das muss ich haben, das muss aufs Rennmotorrad. Also es war nicht immer gut, wenn ich irgendwas gesponsert gekriegt habe, weil im nächsten Moment habe ich gleich noch was Teureres bestellt, weil
gut. Also, aber kann man, glaube ich, so zusammenfassend sagen, dass du jetzt über die letzten 25, 30 Jahre dir eigentlich so deine Rennsportfamilie zusammengesammelt hast und die zusammengewachsen ist. Ne? Du hast ja, so wie du es angedeutet hast, ne, deine Partner schon so lange, bist immer mit den gleichen Supportern, egal ob aus Industrie oder auch von den Fans unterwegs gewesen, organisierst für die auch, und das kommt ja, glaube ich, auch dazu. Das ist ja für einen Sportler, muss halt nett und sympathisch zum einen sein, und das darf man an der Stelle, glaube ich, halt auch nicht vergessen, du musst ja dann auch immer für die mit da sein. Ne? Also ich kenne ja so diesen Hobby-Rennsport, wo viele dann sich auf sich selbst konzentrieren und jetzt ist hier nur Rennstrecke und nur Rennen und so. Und wenn du aber deine Fanreise organisierst, egal ob das jetzt zum Northwest ist oder zur Isle of Man, da wollen ja sicher deine Fans, die mit dir unterwegs sind, auch so ein bisschen an dem teilhaben und so ein bisschen was von dir haben, nehme ich an, ne?
Ja, das mit den Fans und sowas muss man mögen. Man muss es gern weitergeben, was man da selbst erlebt, weil sonst macht man sowas nicht. Aber das ist ja auch wieder nur ein Teil von dem, was ich mache. Oder? Ich bin ja auch mit den Sachen dort angereist, ich habe alles aufgestellt, ich habe alle Flüge, Unterkünfte, was weiß ich, vom Stromaggregat angefangen bis zum Zelt, dass ein Zelt der Boden drinnen ist, dass wir Licht drinnen haben, dass wir, wie gesagt, wieder einen Strom drinnen haben, da brauchst du wieder, was weiß ich, 70 Meter Kabel und so weiter. Das ist ja auch noch alles da drin, dass das Werkzeug alles da ist, dass die Motorräder alle da sind, dass die alles drumherum, das ist ja auch noch. Und so wie auf der Nordwest, oft ist es wirklich so gewesen, dass ich einfach einen Helm aufgesetzt habe, aufgestiegen bin aufs Motorrad und dann kurz einmal in mich gegangen bin, so, ich bin auf der Nordwest 200, oder? Ja, genau. Okay, wir fahren da raus und vorne erste Kurve ist rechts. Ja, okay, gut, fahren wir los. Weil bis dorthin war mein Kopf einfach voll. Ah, das da, das müssen wir hier holen, das noch, das ist kaputt, das müssen wir neu, das muss anders werden. Die Leute kommen jetzt, die habe ich vergessen, da muss ich noch zwei Tickets holen, da muss das. Es ist schon, ab und zu ist schon ziemlich viel im Kopf gewesen, aber es ist halt so, es ist schön, nicht? Man muss das wollen. Wenn man das nicht will, dann macht man das nicht.
Also kann man auf jeden Fall sagen, nächstes Jahr wird dein Team nicht mehr Saiga Racing, sondern Saiga Reisen heißen, weil du ja quasi als Cheforganisator und Reiseleiter mindestens genau.
Ja, es ist halt so, dass wir auf der Nordwest 200 haben wir so gemacht, dass die Leute alle selbstständig reisen. Dass die einfach nur, ich habe einfach dort vor Ort, hat besser gesagt, meine Frau, das muss ich sagen, Nordwest 200 hat meine Frau immer organisiert, dass jeder seine Unterkunft hat und die waren alle persönlich ausgesucht, das ist alles perfekt gelaufen, damit wir zusammen essen gehen und so weiter. Und aber bei 100 Leuten kannst du nicht, das kann ich nicht, wir sind ja kein Reisebüro, da kann ich nicht die Flüge und Leihauto und was weiß ich was alles machen. Aber die Unterkünfte und so weiter haben wir, man trifft sie einfach dort. Aber zum Beispiel auf die nach Macau, da sind halt 25 oder 30 Leute, die mitkommen. Und dort habe ich dann alles organisiert, weil es ist auch nicht so einfach, dort eben diese Fähren zu buchen und so weiter, das vom Flughafen nach Macau rüber und so weiter. Und Hotel, weil welches Hotel bucht einer? Der schaut einfach, ja, das Hotel ist in Macau, gut, das kostet wenig. Aber dort musst du genau wissen, welches Hotel du nimmst, damit du auch zu Fuß an die Rennstrecke kannst und nicht irgendwo da, was weiß ich, auf der anderen Seite von der Insel bist und dann über große Brücke drüber musst, wo immer Stau ist. Und von dem her, ab dort habe ich alles organisiert. Aber ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, echt. Es ist wirklich, wirklich cool und es natürlich ist schöner, wenn du selber fährst, oder? Dass die Leute sehen, was ich mache und so weiter. Aber es ist auch, der Rest ist auch cool, muss ich sagen, ja.
Das kommt ja auch sehr, sehr gut an. Man sieht das auch auf deinen Videos, wo die Fans wirklich sehr, sehr nah dann bei dir da sind und auch an der Rennstrecke. Und wir haben auch von der letzten Folge schon direkt ganz viele Grüße auch von deinen Fans bekommen, die dir also wirklich treu auch folgen. Alle, die den Horst vielleicht noch nicht kannten, schaut mal auf seiner Website auch vorbei oder auf seinen Social-Media-Kanälen. Da kriegt man einen Einblick und kriegt auch vor allem Lust auf mehr und da vielleicht mal auch selbst Teil des Ganzen zu sein. Was mich jetzt noch interessieren würde, jetzt ist ja ein ganz besonderes Jahr, leider im eher negativen Kontext, mit Corona auch letztes Jahr schon betroffen, die TT und ähnliches. Da ist natürlich ja auch, sind ja auch Existenzen mit verbunden oder zumindest so dieses Sponsoring. Wie siehst du die Auswirkungen für die ganzen Szene? Denn ich denke, viele sind darauf angewiesen, dass sie irgendwo auch fahren, um ihre Sponsoren dann bei Stange zu halten und können jetzt nicht fahren. Glaubst du, das ist für die ein Problem? Meinst du, das wird mit der ganzen Road Racing Szene wirklich was machen? Wird das das dramatisch verschlechtern?
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass halt, die Befürchtung ist natürlich da, dass die kleinen Rennen da in Irland oder so, dass die irgendwann wegfallen, wenn die jetzt 2 Jahre nicht fahren haben können oder so. Da kann man vorstellen, dass die richtig Probleme haben, oder die Motivation aufrechtzuerhalten. Und so wie die Isle of Man, die arbeitet dran, und die noch besser zu machen, noch größer zu machen. Wir machen ein komplett neues System für, was weiß ich, für Zeitnahme, für alles drum und dran wird verbessert. Und die Anreisemöglichkeiten verbessern, die Beherbergung verbessern. Die arbeiten jetzt richtig dran, die nützen die Zeit. Da heißt es, es hätte eigentlich der Isle of Man, die nichts Besseres passieren können, als dass sie mal 1-2 Jahre nicht stattfindet, damit man mal die ganzen Fehler da beseitigen kann. Weil es sind ganz, dort wollen sicher 100.000 Leute hin und es kommen einfach nur 35.000 Leute hin, weil sie keine Chance haben, weil die Fähren komplett überbucht sind, weil sie keine Unterkünfte finden und so weiter. Und ja, es ist jetzt. Von den Veranstaltern ist das eher das Problem vorher schon gewesen, dass die Versicherungen und so weiter, die haben die Beträge so raufgeschraubt, dass da die meisten schon die Segel gestrichen haben, schon bevor Corona da war. Und ja, ich bin in der Tschechei in Derlitschka auch immer gefahren und das war, ich glaube, das letzte Jahr hat dann auch nicht mehr stattgefunden. Da gibt es auch finanzielle Probleme und es ist schwierig, so etwas, obwohl da das richtige Zuschauerinteresse da ist, es ist trotzdem schwierig, sowas am Laufen zu halten, weil wir sind ja in so einer Sensibilisierung, wie wir schon oft geredet haben, dass ja alles, was wild und wild ist, nicht so gut ankommt, oft in den Medien. Aber ja, was soll ich sagen? Ich glaube, das Corona bringt die nicht um, die das wirklich wollen. Und finanziell gesehen ist es so, dass das viele ganz hart trifft mit dem Corona jetzt da und für andere ist es genau das Gegenteil. Aber es gibt so viele Branchen, die Rekordumsätze verzeichnen. Alles, was jetzt, was weiß ich, vom Wohnmobil angefangen über Motorboote oder wahrscheinlich auch natürlich Motorräder, Fahrräder, alles, was daheim gebraucht wird, das ist so gefragt jetzt da, weil die Leute einfach nicht nirgends hinfahren. Und sie wollen leben, aber ja, ich bin neugierig, wenn das vorbei ist, wie es dann aussieht, ob dann mehr zu den Rennen kommen oder ob das jetzt dann diese Vorsicht im Kopf drinnen ist, oh, ich könnte mich ja doch mit einem neuen mutierten Virus anstecken oder so. Ich bin wirklich neugierig, wie sich das entwickelt.
Ich glaube ja tatsächlich, dass wir auf jeden Fall einen riesen Boom auch in dem Bereich erleben werden, weil, also für mich fühlt es sich jetzt aktuell auf jeden Fall so an, es wurde mir ein Jahr geraubt. Und wenn ich irgendwas will, dann sind es einfach intensive Erlebnisse. Und du hast es ja schon angedeutet, ne? Also Motorräder, Fahrräder, alles was Action, Auto angeht, das hat ja letztes Jahr schon einen riesen Boom erlebt. Und wenn man jetzt noch die Möglichkeit hat, sich das von Profis wie dir oder bei anderen Road Racing Veranstaltungen anzugucken. Also ich bin da sehr, sehr optimistisch, dass da auf jeden Fall da ein riesen Run drauf stattfinden wird. Was mich jetzt an der Stelle noch interessiert, viele von unseren Zuhörern werden es wissen, du bist ja letztes Jahr leider unglücklich gestürzt, beziehungsweise man kann ja fast sagen, der, ja, die Entwicklung der Geschichte war sehr, sehr glücklich, weil es ein sehr, sehr heftiger Sturz gewesen ist. Und bist jetzt quasi in der Rekonvaleszenzphase. Wie sind denn deine Pläne für 2021? Hast du schon irgendwas auf der Agenda, wo du sagst, okay, da möchte ich auf jeden Fall gern dran teilnehmen? Oder vielleicht, ich habe es ja auch schon angedeutet, du bist ja eigentlich schon überall auf der Welt Road Racing gefahren. Gibt es irgendwas, was du unbedingt noch machen möchtest, was noch nicht passiert ist?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also erstmal muss ich mal freue mich drauf, dass ich wieder an der Yamaha Riding Academy als Coach fahren darf, als Instruktor, dass ich mal schauen kann, wie fühle ich mich auf dem Motorrad, was ist überhaupt möglich, ist das jetzt in meinem Kopf drinnen, einfach nur knapp dem Tod von der Schaufel gesprungen zu sein oder macht mir das gar nichts aus? Was will ich wirklich noch fahren? Ohne große Vorbereitung ist es sowieso schwierig. Das heißt, das Früheste, wo ich wirklich wieder Rennen richtig fahren könnte, wäre, wenn jetzt alles, die Verheilung sehr gut läuft, dass ich dann vielleicht in Macau wieder am Start stehen würde. Das wäre natürlich, ja, auf der einen Seite ein Traum, vielleicht auf der anderen Seite wäre das sowieso das letzte Rennen gewesen, das ich so offiziell fahren wollte, vorher Macau. Und auf der anderen Seite ist es so, dass meine Frau, die mich mein Leben lang so unterstützt hat, jetzt, ich denke, sie hat, wie sie es gesagt hat, sie hat es jetzt einigermaßen gesehen, diese extremen Rennen. Die müssen wir nicht machen. Ich kann Motorrad fahren, ich kann machen, was ich will, aber ich weiß nicht, ob sie erfreut hat, wenn ich wieder auf der Isle of Man starte oder sonst wo. Es ist jetzt ein anderes Gefühl da. Es ist so, es war kurzzeitig das Gefühl da, wenn du so im Spital liegst und du bist aus dem Koma erwacht und so weiter und du da kannst deine Beine wieder bewegen, du kannst reden und das sind so Sachen, wo dann deine Frau und die Kinder Freude in die Augen haben, dass das überhaupt funktioniert, dass sie dich haben und dass sie nicht jetzt, was weiß ich, wie lange dich betreuen müssen. Und auf der anderen Seite gibt dir das die Möglichkeit, jetzt da quasi wie noch einmal einen Neustart und so viele Sachen machen, wo du eigentlich mit deiner Familie nie gemacht hast, weil es hat immer nur Rennfahren gegeben. Und das möchte ich auf alle Fälle so machen, dass für mich nicht mehr Rennfahren an erster Stelle steht, weil vorher war es so, dass den ganzen Tag, das ganze Jahr immer durch sind, alle Gedanken sind immer nur um die nächste Kurve gegangen, um den nächsten Reifen, um die nächste Fahrwerkseinstellung, um das nächste Training, um den nächsten Mechaniker. Es ist unglaublich, wie einem das, ich habe da so eine Geschichte, da wird mir erzählt, wie einem das in Beschlag nimmt, so wie die Isle of Man. Das ist so unglaublich. Ich sag's dir, ich bin mit meiner Frau, ich erzähl sie kurz, vielleicht wird es jetzt wieder zu lang. Nein, ich bin mit meiner Frau mit dem Fahrrad, sind wir auf dem Samstagvormittag Ausflug da rübergefahren, nach Feldkirch rübergeradelt und dann haben wir uns in die Bäckerei reingesetzt und ich habe mir einen Kaffee mitgenommen und was weiß ich, irgendwas, so Quarktaschen oder so. Und sie hat auch was gegessen und was getrunken. Und dann habe ich mir noch einen zweiten Kaffee geholt und bin zurückgegangen zur Theke, habe noch einen Kaffee bestellt und habe dann, ja, habe den mitgenommen, habe mich wieder hingesetzt auf meinen Platz am Tisch und habe gerade so nachgedacht, eben über die Isle of Man, eben gerade über so ein Schlagloch da, ein bisschen vor Ramsey, eigentlich zwei Kurven früher, als wo ich dann gestürzt bin, gerade so nachdenkt, wie soll ich die anfangen, wie kann ich das? Und dann will ich so noch einen Greife nach dem Kaffee, oder, um den zu trinken, und ich greife ihm ins Leere. Und dann schaue ich runter und ich habe nur die Untertasse mitgenommen, ohne Kaffee. Es war nicht einmal ein Kaffeeheferl drauf, es war nichts drauf. Und dann, weißt du, ich war so im Gedanken, ich war auf der Isle of Man. Ich war auf der Isle of Man und es waren wahrscheinlich noch 10 Monate bis zum nächsten Rennen auf der Isle of Man. Aber es hat es so in Beschlag genommen, ich habe mich dann umgedreht und drüber geschaut zur Theke und die Kellnerin dort oder die dort gearbeitet hat, die hat den Kaffee in der Hand gehabt und hat mich ganz verwundert angeschaut, was ich da gemacht habe. Ich bin vor ihr, sie hat sie wahrscheinlich gerade umgedreht den Kaffee und ich habe die Untertasse genommen und bin weggegangen und habe die am Tisch gestellt und habe mich nicht trinken würde. Ja, das, weißt, Ja, ich möchte einfach, egal wie das Ganze jetzt rauskommt, als Erster muss ich mal fit sein. Die Knochen müssen wirklich wieder alle da sein, weil da fehlt ja jetzt noch ein Stück Knochen im Arm. Und in Wirklichkeit ist das ja ein gebrochener Arm nach wie vor. Und der noch zusammenwachsen muss. Wenn das nicht passiert, muss ich operieren wieder und Knochentransplantation machen. Und das ist sicher nicht so schön. Ich möchte nicht mehr ins Spital. Und ich möchte das Leben ein bisschen mehr auch von einer anderen Seite sehen, ein bisschen loslassen vom Rennfahren, obwohl mich das natürlich noch immer reizt, überhaupt jetzt. Du bist so weggesperrt. Auf einmal ist alles aus. Es wäre nicht nur aus das Rennfahren, es ist so viel aus. Es ist, wenn man vorher so 200% lebt und danach fährt man runter auf null, nur mit gebrochenen Knochen und man denkt sich, ja, ich will das alles noch machen und dann geht man jetzt so für diese Livestreams, jetzt durchforst du immer meine Fotos und so weiter und dann hat man so viele Erinnerungen und Zeug, was da hochkommt, da sitzt du mit Tränen in die Augen vor dem Computer und es ist unglaublich und dann denkst du, dein Leben ist vorbei, wenn du das jetzt nicht mehr machst. Du musst wieder zurück dorthin. Aber auf der anderen Seite, weißt du, das Leben bringt, das hält noch so viel bereit, auch andere Sachen, dass man das auch sagen könnte, gut, das Rennfahren, das schauen wir mal, Motorradfahren, ohne Motorradfahren geht's nicht, das mache ich als Instruktor und so weiter, dann schaue ich, wie ich mich fühle, ich bereite mich ein bisschen körperlich vor, ich schaue, ja, schauen wir mal, wie es wird, oder? Und danach, aber es wird nicht mehr mein Leben beherrschen, so wie vorher, aber ich tue es vielleicht anders beherrschen, nämlich, dass ich vielleicht noch mehr an die Fans oder an Mitreisende weitergeben kann und so weiter, weil ich einfach mehr Zeit für sie hätte, wenn mir eine Reise auf die Isle of Man machen oder nach Macau und ich fahre halt nicht mit, dann kann ich mich halt wirklich noch mehr an den Leuten widmen und denen alle Geheimnisse zeigen, die es dort gibt und das wäre vielleicht auch keine schlechte Sache. Da könnt ihr ein paar Euro verdienen, ohne dass ihr ganz einen Haufen Euros ausgibt.
Also wow, finde ich einen ganz starken Schlussgedanken. Michel, wenn du da jetzt nicht noch unterbrechen willst, würde ich sagen, das sollten wir einfach mal so stehen lassen und nicht irgendwie zerstören durch penetrante, doofe weitere Nachfragen, sondern ich würde mich eigentlich erstmal bedanken wollen für diese Einblicke auch in dein Seelenleben, in deine Entwicklung, von deinen Verletzungen, Virus, TT und was da nicht alles eingespielt hat. Wäre es sonst von meiner Seite, Michel?
Ja, ganz genau. Also ich habe jetzt während der letzten Minuten auch hier fast Gänsehaut gehabt, weil es halt doch einfach sehr, sehr intensiv und ehrlich und authentisch gewesen ist. Und ich wünsche natürlich Horst, egal in welche Richtung sich das Leben weiterentwickelt wird, ob es eben Saiga Racing weitergeht oder Saiga Reisen wird, nur das Beste, nur das Gute. Freue mich tatsächlich jetzt schon auf das nächste persönliche Treffen, dass wir hier nicht nur digital zusammen sind, sondern auch mal die Biergläser zusammen anheben können. Und ja, danke recht herzlich für diese intensiven Einblicke. Möchte ganz, ganz herzlich auch Grüße und vielen Dank an Tamara schicken, auch wenn wir uns noch nicht persönlich kennen, die uns jetzt Horst ja zweimal hintereinander für eine Stunde zur Verfügung gestellt hat. Also vielen lieben Dank in alle.
Ja, ich danke euch auch, gell, dass ich das machen habe dürfen und es ist schön, es ist einmal so entspannend, ich tue einfach so dahin plaudern, ich muss nicht irgendein Video stundenlang bearbeiten und schneiden. Und
deshalb machen wir das wöchentlich.
Ja, das ist gut. Ja, ich muss vielleicht noch Werbung machen an die Motorradclubs und alle, sobald das Corona weg ist, mache ich natürlich auch wieder meine Vorträge und der nächste Vortrag wird dann sein, ein Leben, eine Leidenschaft, habe ich mir gedacht und dann erzähle ich alles, wie es bei mir angefangen hat, wie es dazu gekommen ist und was mir alles passiert ist und lustige Sachen und so weiter. Es ist jetzt eine Art Videovortrag, wo wir auch Videos und Fotos einspielen und ich halt erzähle, wie so ein Rennfahrerleben ablaufen kann. Aber ja, es wird natürlich auch viel Gefühlswelt und so weiter drinnen geben, aber in Wirklichkeit weiß ich es natürlich gar nicht, weil ich noch nicht einmal angefangen habe damit.
aber ich kann bestätigen an der Stelle, ich habe ja schon mal einen Videobeitrag von dir auch live gesehen. Das ist also, was wir hier haben, sind 10% dessen, was man dann erlebt, wenn man dich in Natur sieht, in Person sieht und dann mit den Videos und Bildern dazu. Das heißt, ich kann diese Werbung nur unterstützen. Leute, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, sorgt dafür, dass ihr irgendwie mal den Horst zu sehen bekommt, dass ihr als Motorradclub oder wie auch immer den Horst zu euch einladet. Es ist es das auf jeden Fall wert.
Genau. Und das da nur kurz noch, ich habe ja viel schon so Vorträge gemacht und so weiter. Und es ist unglaublich schön, wenn das Interesse so groß ist. Und wir machen das in einem großen Kino und es kommen 200, 300 Leute. Aber das Problem ist, danach kannst du viel zu wenig mit den Leuten wirklich kommunizieren, oder? Da sind so viele Leute dort und ich habe gemerkt, dass man so, wenn man Motorradclubs, wo vielleicht noch inzwischen, wo 50 Leute da sind, anwesend sind, da ist das natürlich ideal, weil dann bleibst du 2-3 Stunden länger dort, trinkst ein paar Bier, kannst mit den Leuten reden und das ist natürlich richtig cool und genau sowas möchte ich machen. Ich möchte eigentlich bei kleinen Motorradclubs auftreten, wo nicht zu viele Leute sind. Ich will keine großen Kinos mehr buchen, weil das ist zu groß. Das ist zu viel. Du hast keine Zeit mehr für die Leute. Da können sie auch in Wirklichkeit gerade ins Kino gehen. Und ja, so eine Tournee möchte ich gern machen. Schweiz, Deutschland, Österreich. Also wenn das jetzt wer hört von diese ihr der Clubmitglied von ihr dann Motorradclub, setzt mir auf die Liste, das kostet nicht die Welt, ich komme vorbei, mache einen Vortrag und verkaufe euch ein T-Shirt.
Wir drücken dir die Daumen, Horst. Herzlichen Dank nochmal, dass du da warst. Alles, alles Gute dir, gute Genesung und hoffentlich auf bald.
Danke, ciao miteinander, tschüss.
Ciao, Horst, ciao. Vielen Dank. Ciao.